Meine Damen und Herren, jetzt schauen wir in eine Werkstatt und schauen, wie es dazugeht, welche Werkzeuge man braucht und was für Literatur notwendig ist. Und wir haben jetzt an unserer Seite zunächst den Mann, der Günter Grass am besten und genauesten liest und versteht, seinen dänischen Übersetzer Per Ørgaard. Der dänische Übersetzer braucht natürlich das Original und das sitzt neben ihm und neben mir. Und begrüßen Sie mit mir recht herzlich Günter Grass. Bevor wir auf das neue Buch Freipass kommen und in die Werkstatt schauen, möchte ich aus gegebenem Anlass einen Tagebucheintrag verlesen, der 10 Jahre alt ist, von 2005. Dieser Tagebucheintrag stammt von Fritz J. Radatz, der in seinen Tagebüchern sich sehr intensiv mit Günter Grass beschäftigt hat. Es ist der 5. Juli 2005, also fast genau vor 10 Jahren. Er schreibt Folgendes. So war bei leicht zänkischem Ehewortwechsel, nein, so war es nicht, doch warum sagst du immer, also so wie inzwischen oft auch die Abende, vergehen das Essen gemütlich. Grass schnitt altväterlich den Braten, köstlicher Lammrücken, und trank zu meinem Erstaunen, was er früher ungern tat, noch ein Gläschen Sekt. Was es leider wirklich war von Aldi, der Rotwein vermutlich auch, vielleicht daher mein Kopfweh. Rätselhaft, warum dieser doch gewiss wohlhabende Mann, der mich gerne und wer weiß vielleicht nicht zu Unrecht als Kleinbürger aufzieht, sich so rein gar nichts gönnt und seinen Gästen auch nicht. Außerdem stets handfest guten Hausmacher-Kostessen. Er unterhält 3 Wohnsitze, neben Behlendorf, noch Portugal und Dänemark, aber er trinkt 6 Klassiken Wein. Und ist zugleich von gelassener Dezidiertheit. Tod ist tot, danach ist gar nichts. Ein schwarzer Vorhang. Und nun werd du bloß nicht am Ende deines Lebens so fromm wie dein Heine. Fritz J. Radatz ist nicht mehr unter uns, er hört irgendwo von da oben zu. Jetzt können Sie sagen, was Sie wollen, Herr Grass. Hat er Sie richtig beschrieben?
Naja, also aus der Sicht eines Kleinbürgers, der gerne den Großbürger spielte. Und das muss er mit sich ausmachen, auch jetzt hinterher. Dieses Buch strotzt natürlich von lauter Indiskretion. Als ich das dann las, war es für mich klar, dass ich mich nie wieder mit ihm privat unterhalte, denn ich lief dauernd Gefahr, was ich vielleicht nach ein paar Glas Rotwein, wie er meinte, minderer Sorte, Dinge von mir gebe, die ich dann später in seinen Tagebüchern veröffentlicht finde. Und das ist eine Art von Indiskretion, die ich nicht schätzte. Was er so zu sagen hatte, also unter Sekt tat er eigentlich, unter Champagner tat er es nicht. Und das ist genau dieser Ausdruck von Kleinbürgerlichtum, das Herkommen verleugnet und den Großbürger spielt. Und das, ich war damals mit ihm befreundet und ich habe das lächelnd hingenommen.
Vermissen Sie ihn? Hinterlässt er eine Lücke oder ist es einer, der jetzt abgegangen ist? Er hat ja das sehr selbst gewählt, diesen Abgang.
Das ist eine Entscheidung gewesen. Ich habe das natürlich schon während der letzten, er war ja ein paar Jahre jünger als ich, und er liebte es gerne, von seiner Hinfälligkeit zu sprechen. Und das liegt mir nicht so. Nicht? Ich bin mir bewusst, dass ohne die ärztliche Kunst, die wir heute haben, ich schon längst von der Schippe gesprungen wäre. Was ich so alles, man lernt ja im Alter seinen Körper kennen. Nicht? Lauter Dinge, die ich vorher kaum beim Namen nennen konnte. Ganz verzwickte Arterien, die werden einem bekannt gemacht, weil man von Zeit zu Zeit in die Reparaturwerkstatt muss. Und ich nehme dieses Älterwerden auch als einen Gewinn. Früher war die Tatsache, dass das Frühjahr kommt, für mich eine Selbstverständlichkeit. Und das hat sich grundsätzlich geändert. Jedes Frühjahr beobachte ich, wie als sei es das letzte, und schaue mir alle meine Büsche an, die herumstehen, wie die anfangen zu knospen. Und ich sehe das als Gewinn an. Das versuchte ich Radatz beizubringen. Er hat es nicht annehmen können.
Und wie ist es, um mit Heine zu sprechen, mit der Religion? Wird man fromm?
Nein, ich kann das von mir aus nicht sagen. Ich bin fromm in dem Sinne, dass ich zum Beispiel meine Büsche beobachte, wenn sie im Frühjahr sprießen. Und ich bewundere die Natur, was ihr einfällt. Und da ich eine ausgeprägte Fantasie habe, muss ich anerkennen, dass die Natur noch viel mehr Fantasie hat.
Oh, das ist eine Anerkennung. Ja. Herr Grass, Sie haben zusammen mit mehreren Ihrer Mitarbeiter und Übersetzern und Redakteuren dieses Buch herausgegeben. Es heißt Freipass. Und es soll sozusagen in den nächsten Jahren mehrere davon erscheinen. Warum dieses Buch und was haben Sie damit vor?
Also ich habe eine Stiftung gemacht mit meiner Frau, mit meinem sogenannten Vorlass. Da sind alle meine Grafiken, Manuskripte, die noch da sind, vorhanden, Briefwechsel etc., was so bei der Arbeit in der Werkstatt anfällt. Und da sind wir auf die Idee gekommen, mit dem Vorstand der Stiftung, zu dem auch PR Gott gehört, solch ein Wagnis einzugehen mit einem mutigen Verleger, mit
Christoph. Sie können ihn ruhig nennen.
Links, ja, der den Linksverlag im Jahre 90 gegründet hat und all die Klippen umschifft hat und heute noch existiert. Und wir können das von der Stiftung unterstützen. Und, aber die Herausgeber, das ist in erster Linie Dieter Stolz und der Stiftungsvorstand, die bestimmen darüber, was in dem Buch drin ist.
Es soll jetzt nicht kleingeistig klingen, aber ich frage nach, ist es dann Ihr privates Geld, was Sie da reinstecken, oder gibt es öffentliche Steuergelder, Zuschüsse für dieses
Projekt? Nein, es ist nicht fremdbestimmt, keine Sponsoren, sondern es ist auch an meinen eigenen Mitteln. Wenn ein Zuschuss notwendig ist, kommt das von uns.
Wenn es optimal ist, was soll dieses Buch erreichen? So eine Schriftenreihe, wo verschiedene Autoren Themen vorstellen.
Ja, es befasst sich ja nicht nur mit meinem Werk, sondern zum Beispiel haben wir als Mittelpunkt eigentlich dieser ersten Ausgabe, stellen wir eine Autorin vor, die unter schwierigsten Umständen, Zensurumständen in der DDR wunderbare Bücher geschrieben hat. Ich spreche von Irmtraut Morgner. Und die mittlerweile vergessen ist, nur bei der älteren Generation. Sie gehört zu den Größten innerhalb der DDR-Geschichte.
Wollen wir mal den Test machen, jetzt von Ihnen. Wer kennt noch Irmtraut Morgner? Bitte die Arme heben.
Nein.
So, und für diejenigen, die Irmtraut Morgner nicht kennen, was sollten Sie über Irmtraut Morgner wissen?
Naja, in der Beziehung gibt es eine gewisse Verwandtschaft mit mir. Sie knüpft an beim pikaresken Roman, der spanisch-morgenländischer, maurischen Ursprungs ist, und schreibt diese Troubadoura, Beatrix und ihre Spielfrau Laura, ein wunderbar erzählendes Buch, das aber gleichzeitig die DDR in ihrem Alltag mit einspinnt. Es ist dauernd Sprung aus einer Zeit in die andere hinein, mit einem unbändigen Erzählwesen, das ihr sogar gelingt, auf listige Art und Weise die Zensurschnitte mitzuerzählen, die Schwierigkeiten, die sie hatte. Und das ist imponierend, ein Erzähltalent ohnegleichen gewesen, muss man sagen. Und das entsprach auch meinen Wünschen, dass sie in den Mittelpunkt dieser ersten Ausgabe gestellt wurde.
Gut, also das heißt, für alle, die Irmtraut Morgner nicht kennen, es empfiehlt sich, es werden auch Arbeiten von ihr gezeigt, Collagen. Sie war sehr produktiv. Ja. Sie wurde nur 56 Jahre alt, starb im Jahr der Einheit und ist eigentlich vergessen. Sie findet im Mental Make-up, wie Sie schreiben, nicht mehr statt.
Ja, wir haben das ja auch begleitet. Ich bin damals bei der Beerdigung dabei gewesen. Und da hat Gerhard Wolf eine wunderbare Rede gehalten. Und die ist hier abgedruckt. Und auch das, was Christa Wolf zu ihrer Kollegin und Konkurrentin, der zwei wirklich unterschiedliche Schriftstellerinnen, zu sagen wusste. Das ist bis heute anrührend.
Also es sind verschiedene Autoren, die sozusagen sich über die Schulter gucken lassen. Und hier sitzt Per Oerger, er ist Däne, er kommt aus Kopenhagen, hat sich sehr lange mit der Sprache, mit unserer Sprache, mit der Germanistik beschäftigt. Und es heißt so schön über ihn, Übersetzer sind die genauesten Leser. Sie nehmen den Autor beim Wort. Ja. Wie oft ist es Ihnen denn schwergefallen, Günter Grass beim Wort zu nehmen?
Also mit den Jahren vielleicht immer weniger, aber immer noch. Jetzt ist es immer noch eine schwierige Aufgabe, ihn zu übersetzen, aber das macht ja auch Spaß. Ich bin bei dem Butt eingestiegen Ende der 70er Jahre, davor haben es andere gemacht, da war es auch noch zu jung. Aber seit Ende der 70er Jahre übersetze ich Günter Grass. Und das macht sehr großen Spaß, was ich ja leider nicht übersetzt habe bis jetzt. Ja, Grimms Wörter. Aber darüber gibt es auch einen sehr schönen Aufsatz in dem ersten Band Freipass von dem niederländischen Übersetzer Jan Rielkens, der es gewagt hat. Ich habe sein Resultat noch nicht gesehen, aber ich freue mich drauf und vielleicht werde ich dann doch. Ja. Aber die Schwierigkeiten da sind ganz anderer Art, die sind struktureller Art, weil dieses Buch ja also eine geschichtliche Ebene hat, eine autobiografische Ebene und diese sprachliche Ebene. Und zum Beispiel alle Wörter, die im Deutschen mit aus anfangen, die fangen im Dänischen mit einem U an. Also da hat man es mit dem Alphabet nicht ganz einfach.
Lassen Sie uns mal ganz kurz über den Tellerrand schauen. Welche Rolle, welche Bedeutung hat Günter Grass in Ihrem Land, in Dänemark und in Skandinavien?
Eine ganz große. Also Grass und seine Generation, also zum Beispiel auch jemand wie Enzensberger, sind in Skandinavien ganz früh wahrgenommen worden und bis heute noch. Sie hatten ja auch immer Kontakte zu Dänemark, also oder zu Skandinavien. Enzensberger lebte lange Jahre in Norwegen. Grass macht Sommerurlaub auf der dänischen Insel Mön seit Jahren. Insofern und hatte in Dänemark immer ein großes Publikum. Also meistens, wenn ein Buch von Günter Grass auf Dänisch erschien, haben wir entweder im Museum Louisiana nördlich von Kopenhagen oder in Kopenhagen Lesungen gemacht, Gespräche und die waren immer sehr, sehr gut besucht.
Sie haben einen Aufsatz in diesem Buch, Freipass, da geht es um das Verhältnis von Günter Grass und Willy Brandt. Und damit auch um das Verhältnis von Geist und Macht. Nun ist ja bei uns so eine Haltung, dass man sagt, die Intellektuellen, da gibt es eine lange Tradition, die Pinscher und so weiter und so fort, da gab es auch sehr böse Worte, haben eigentlich wenig zu sagen, bis nicht zu sagen und sitzen in der Regel in ihrem Elfenbeinturm. Wie ist Ihre Wahrnehmung und welche Rolle spielte Günter Grass für Willy Brandt?
Also das geht ja aus dem Briefwechsel hervor. Das ist ja der Ausgangspunkt meines Aufsatzes. Also das ist eigentlich eine Rezension des Briefwechsels. Eine ganz große, weil er auch der, also Willy Brandt und auch der SPD Wählerschichten geöffnet hat, die an die SPD vielleicht nicht so rangekommen wären oder an die SPD nicht rangekommen wäre. Und insofern, aber darüber hinaus glaube ich ja auch, dass diese deutsche Vorstellung, die Intellektuellen hätten nie etwas zu sagen gehabt, jedenfalls in der Nachkriegszeit so nicht stimmt. Also wenn ich auf Günter Grass, auf Jürgen Habermas, auf Alexander Mitscherlich blicke, man könnte auch andere nennen, dann bin ich ja der Auffassung, dass eigentlich die Intellektuellen in Deutschland, in der Bundesrepublik ganz großen Einfluss gehabt haben. Vielleicht ändert das sich jetzt. Also der letzte Teil dieses Bandes beschäftigt sich ja mit aktuellen Angelegenheiten und darunter eben auch mit dem offenen Brief der vieler Autoren an die Bundeskanzlerin in Sachen Abhöraffäre NSA, auf den sie ja noch nicht geantwortet hat. Das heißt, die alte Diskrepanz Geist-Macht kehrt vielleicht wieder. Aber ich finde, als wenn man das von Ausland betrachtet, es hat wirklich eine Zeit gegeben, wo das Wort der Intellektuellen Gewicht hatte.
Wir kommen gleich auf all die aktuellen Probleme, die uns alle beschäftigen und die uns zeitweise den Atem nehmen. Da bin ich sehr gespannt, was Günter Grass dazu zu sagen hat. Aber eine Frage noch. Bei wem liegt das Copyright für den berühmten Wahlkampfsatz mehr Demokratie wagen? Von wem stammt das, Herr Grass?
Also viele sagen, es stammt von mir. Da ich aber Willy Brandt im Verlauf dieses Briefwechsels, das reicht ja von kurz nach dem Mauerbau bis kurz vor seinem Tod, war das ein freundschaftlicher, aber auch kritischer Umgang. Und ich habe nicht an Vorschlägen gespart. Und es kann gut sein, dass der Vorschlag von mir kommt.
Was sagt der Wissenschaftler?
Ich kann es ja eigentlich nur aus zweiter Hand beurteilen. Also ich kann das so nicht ausmachen. Ich glaube auch, die Quellenlage ist so, dass das vielleicht nie zu 100% festgestellt werden kann. Aber ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, bei all den anderen Vorschlägen, die nun nachweisbar sind.
Auf jeden Fall ist das eine Kurzfassung, ein Auftrag, der bis heute nicht erfüllt ist. Es ist in jedem Fall so, dass wir immer weniger Demokratie haben. Die Demokratie und die Entscheidungsfreiheit der Bürger an die Wirtschaft, an die Finanzwirtschaft, an die Lobby übertragen haben. Also der Satz, mehr Demokratie wagen, ist notwendig.
So, jetzt nähern wir uns dem an, was in diesem oder im abgelaufenen Jahr passiert ist, das Jahr 2014. war so gesehen ein Epochenjahr. Wir haben die Gleichzeitigkeit von mehreren großen Konflikten, sowohl mit der islamischen Welt, als auch mit der russischen Welt, als auch mit der griechischen Welt, als auch mit der einheimischen Welt, denn die Pegida-Bewegung ist nicht weit weg von hier unterwegs gewesen. Sie haben vor 3 Jahren, Herr Grass, ein kleines Gedicht geschrieben. Das hat es sogar in die Tagesschau geschafft. Das schaffen nicht sehr viele Gedichte. Wobei ich jetzt sagen muss, Jan Wagner hat als Lyriker den Buchpreis in Leipzig gewonnen. Mhm. Und dieses Gedicht hieß damals, was noch gesagt werden muss.
Nee, was gesagt werden
muss. Ist das noch aktuell? Oder gibt es jetzt die Zeit, und ist die Zeit reif, ein neues Gedicht zu schreiben?
Also ich blicke mit Spannung auf den kommenden Dienstag. Da wird in Israel gewählt. Und ich weiß, dass viele Israelis hoffen, und ich mit ihnen, dass es in Israel zu einem Regierungswechsel kommt und damit ein Neubeginn der Möglichkeit, der sehr eng gewordenen Möglichkeit, mit den Palästinensern ins Gespräch zu kommen. Ich vertrete die Meinung, dass wir aufgrund der von Deutschen begangenen Verbrechen, Holocaust, nicht nur Israel gegenüber eine Verantwortung haben, sondern auch den Palästinensern, denn die sind die eigentlichen Leidtragenden der deutschen Politik. Und wenn die Kanzlerin sagt, die Parteinahme zu Israel gehört zur Staatsräson, möchte ich sie eigentlich bitten, wahrscheinlich um keine Antwort zu bekommen, auch bitte Palästina mit einzuschließen. Denn das ist, wir haben die Ursache dafür geliefert, dass denen Land genommen wurde und weiterhin im besetzten Jordanland tagtäglich Land genommen wird.
Das ist ja jetzt 3 Jahre her, aber es hat ja wirklich an der Substanz gerüttelt. Henrik Broder schrieb über Sie damals, Sie sind der Prototyp des gebildeten Antisemiten.
Erwarten Sie von mir, dass ich darauf antworte?
Nein, ich will wissen. Ich will wissen, was für Sie momentan aktuell ist und was Sie gerade umtreibt. Denn das geht uns ja allen so, wir sind teilweise sprachlos.
Also was mich umtreibt, ist die Handlungsunfähigkeit, die zunehmende Handlungsunfähigkeit der Politik. Das ist natürlich auch Folge des Neoliberalismus, wo man mehr und mehr politische Macht und Handlungsmöglichkeit von gewählten Parlamentariern über die Lobby erst an die Wirtschaft und später auch noch hauptsächlich an die Finanzwirtschaft übertragen hat. Nicht, wenn heute bei einem Treffen angesichts der Flüchtlingslager, die wir in ganz Europa haben, die europäischen Länder zusammenkommen und nicht zum Entschluss kommen, es bei der Lage, so wie es ist, mit den Ertrunkenen im Mittelmeer lassen, ist das ein Beweis für diese Handlungsunfähigkeit. Wenn man gratis, auch unsere Verteidigungsministerin, eine europäische Armee fordert, dann frage ich mich, welchen Weisungen soll diese Armee folgen, wenn Europa bis heute nicht in der Lage ist, in Sachen Außenpolitik mit einer Stimme zu sprechen. Also man zäumt das Schwert am Schwanz auf. Das sind so gratis Behauptungen, die eigentlich die Machtlosigkeit und die Handlungsunfähigkeit der Politik belegen. Das ist das, was mich am meisten Sorge macht. Wenn man sagt, der Islam gefährdet die Demokratie, eine Luftblasenbehauptung. Wenn etwas die Demokratie gefährdet, dann ist das hier hausgemacht, indem immer mehr Rechte von Bürgern eingeschmälert werden in Reaktion auf Terrorakte, indem man sich handlungsunfähig gibt gegenüber der Tatsache, dass wir alle, die hier Handys haben und mit dem Zeugs rumwirtschaften, Gefangene sind dieses Netzwerkes, das von den Amerikanern und Briten in Zusammenarbeit mit unserem Bundesverfassungsschutz uns überwacht. Das sind die Dinge, die uns wirklich gefährden.
Damals mit Willy Brandt gab es Briefwechsel, gab es Auseinandersetzungen, gab es Gespräche, gab es auch das ein oder andere Glas Wein. Wie ist es denn heute? Haben Sie Kontakt mit Angela Merkel? Sind Sie im Wechsel, im Austausch?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, sie meidet das auch. Ich möchte jetzt mal auf das kommen, was die Judith Zeh zusammen mit dem Schriftsteller Trojanow, auch ein wunderbarer Schriftsteller, in diesem offenen Brief zusammengefasst haben. an die Kanzlerin, an Frau Merkel gerichtet. Und da wird keine unflätige Rede, es geht um sachliche Probleme und um Wege, wie man da rausfindet aus diesem Überwachungssystem, das von den Vereinigten Staaten von Amerika ausgeht. Das ist über ein Jahr her. Und Frau Merkel hat das bis heute nicht für notwendig befunden, auf diesen Brief wie auch immer zu antworten. Das ist eine Missachtung der Literatur, wie ich sie noch nie erlebt habe. Als Mitte der 60er Jahre der damalige Kanzler Ludwig Erhard Rolf Hochhuth und auch mich und andere Schriftsteller als kleine Pinscher beschimpfte, gab es einen Aufstand in der Öffentlichkeit. Davon ist heute nicht die Rede. Hier die Medien, sie gehören mit dazu. Sie nehmen diese Unverschämtheit der Kanzlerin hin, dass sie diesen Brief, diesen wichtigen Brief von Judith C. und vielen Schriftstellern unterschrieben, nicht wahrnimmt und nicht antwortet.
Wir sind gerade live auf Sendung. Alle können zuhören, Herr Krass.
Das ist gut.
Frage.
Dann hoffentlich hat es auch Folgen.
Frage. Sie verfügen über ein sehr langes und reiches Leben. Sie waren als junger Mann SS-Panzerschütze. Sie haben den Schrecken des Krieges miterlebt. Wenn Sie jetzt an Wladimir Putin denken, an die Ukraine, an die Separatisten, an die Auseinandersetzung, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, da geht mir durch den Kopf die gesamte Entwicklung der Sowjetunion nach 1989. Da war zuerst Gorbatschow. Gorbatschow hat man die Mittel nicht bewilligt, die dann Jelzin bekam. Unter Jelzin sind all diese Oligarchen an die Macht gekommen. Diesen Apparat hat der Saubermann Putin übernommen. Das ist, weiß Gott, kein Demokrat, das ist ein Despot normalen Durchschnitts, wie wir ihn überall in der Welt finden, und der auf bestimmte Dinge reagiert. Man muss, wenn man darüber urteilt, es gibt ja dieses Schimpfwort Putin-Versteher, nein, man muss Russland-Versteher sein, um dazu zu kommen, sich zu überlegen, welche Fehler wir gemacht haben. Zu Gorbatschow-Zeiten, und das war Grundlage der deutschen Einheit, wurde Gorbatschow versprochen, dass die NATO an der Oder Schluss macht. Das ist von westlicher Seite überschritten worden. Die NATO ist heute in den baltischen Staaten. Die Amerikaner machen da Demonstrationen mit ihren eigenen Waffen in Polen. Und man macht diesem bis jetzt fast unregierbaren Land Ukraine ein fahrlässiges Angebot. Ihr kommt in die Europäische Union hinein und dann natürlich in die NATO. Dann muss man sich nicht wundern, wenn Russland, und nicht nur Putin, sondern Russland insgesamt, sich bedroht, in die Zwänge genommen sieht. Und die haben ja schließlich Erfahrungen gemacht, von dem schwedischen Karl über Napoleon bis zu den deutschen Okkupationen, Mitte des Jahrhunderts, der Krimkrieg, lauter Dinge, die dieses Land gezeichnet haben, 27 Millionen Tote im letzten Weltkrieg, das muss man wissen, wenn man mit Russland verhandelt. Und ich bin froh, dass der gegenwärtige Außenminister das alles im Kopf hat. Wenn er im Gegensatz zu den Amerikanern trotz all der Schwierigkeiten weiter den Weg der Verhandlungen geht.
Nun ist die Sache leider noch ein bisschen komplizierter, weil Sie haben sehr enge Verhältnisse zu den Polen. Und die Polen wollten unter den Schutz der NATO, jedenfalls die, die sich demokratisch mit ihren Parteien in der Mehrheit dazu geäußert haben. Die Polen haben große Angst vor den Russen.
Ja, aber ich meine, wir haben ja alle ein Gedächtnis. Die NATO war ein Schutzbündnis während des Kalten Krieges. Auf der anderen Seite war der Warschauer Pakt. Der Warschauer Pakt wurde aufgelöst. Warum hat man die NATO nicht aufgelöst und von vornherein ein Sicherheitsbündnis gemeinsam mit Russland angestrebt? Da war die Möglichkeit, wäre da gewesen. Das ist nicht genutzt worden. Dann kann ich verstehen, dass die Polen, die auch ihre Erfahrungen mit den Russen gemacht haben, sich schutzlos fühlen. Aber wir müssen in der Politik auch unser Gedächtnis bemühen, nicht immer nur an den Symptomen rumdoktern, nach den Ursachen fragen, was hat zu was geführt. Ne?
Es ist jetzt wie sozusagen wie in einem Telegramm, jetzt springen wir nach Griechenland. Griechenland bringt jetzt interessanterweise die Frage der Reparation ins Spiel. Auch eine Frage des Gedächtnisses. Haben die Griechen recht?
Na, in der Sache haben sie natürlich schon recht, nicht? Weil das Ausmaß der Verbrechen, man muss ja zurückdenken, erst haben die Italiener unter Mussolini versucht, Griechenland zu besetzen, wurden von den Griechen zurückgeschlagen, dann sind die Deutschen einmarschiert, unterstützt von Bulgarien und Italien und von allen drei Seiten, aber führend natürlich von Deutschland, vom Großdeutschen Reich aus, sind unermessliche Verbrechen gemacht worden. Und man hat die Griechen gezwungen, einen Kredit an die Deutschen zu zahlen, der ist bis heute nicht abgegolten. Und dass Griechenland in dieser Notlage, die sie sich selber gebracht haben, aber die noch verschärft worden ist durch die Maßnahmen der Troika, nicht zu Ungunsten der Breite der Bevölkerung, dass die natürlich zu den letzten Mitteln greifen. Das muss man verstehen, damit man sie auch begreifen kann, wo sie hingeraten sind, auch durch unser Zutun. Und ich finde das Verhalten dieses reichen Landes, der Bundesrepublik, gegenüber Griechenland schon einigermaßen hochnäsig. Und man muss sich da nicht wundern, wie auf eine ja, ungewollte und ungewünschte Art und Weise eine Art deutschen Feindlichkeit dort entsteht.
Kommen wir der Sache noch näher und gucken mal kurz nach Dresden und auch nach Leipzig. Es gab in den letzten Wintern, in diesem Winter, Wochen des Missvergnügens und der Unruhe und der Proteste. Und da gab es zwei zentrale Begriffe. Der Islam ist eine große Gefahr für uns. Wir müssen den Islam zurückdrängen. Und der andere Punkt war die Lügenpresse. Herr Grass, was würden Sie diesen Pegida-Leuten sagen, wenn Sie dort reden müssten?
Also ich würde erst einmal darauf hinweisen, dass es in Dresden, wie auch in Leipzig, in anderen Orten weit mehr gegen Protestanten gegeben haben. Und dass wir uns in der Bundesrepublik im Verhältnis zum Beispiel zu Frankreich oder zu Holland oder auch zu Dänemark in der glücklichen Lage sehen, einen überschaubaren Kreis von Rechtsradikalen zu haben. Nicht wie in Frankreich, wo sie wirklich eine Gefahr sind. Also mit einer gewissen Souveränität zu reagieren. Dass unsere Presse, und ich habe aufgrund meines Alters Vergleichsmöglichkeiten, mittlerweile einförmig geworden ist, also sich bestimmte Artikel in der Frankfurter Allgemeinen von denen in der Zeit nicht unterscheiden. Das ist zu beobachten. Die Vielfältigkeit unserer Presselandschaft hat gelitten. Und das ist ein Verlust. Es gibt bestimmte Themen, die sind tabuisiert. Das sind alles Dinge freiwilliger Art, die man macht und die dazu zu dieser Übertreibung Lügenpresse führen. Also man muss sich schon ein bisschen an die Nase fassen, um darüber urteilen zu wollen. Und im Übrigen, ich komme nochmal auf das Erste zurück, sind wir glücklich, und ich hoffe, es bleibt dabei, dass in dem rechten Zentrum sich keine intellektuelle Macht aufschwingt. Die Tochter von Le Pen hat intellektuelle Qualitäten. Und deswegen gelingt es ja auch, breite andere Schichten anzusprechen. Das ist bei uns noch nicht der Fall. Aber da muss man aufpassen.
Ich komme mit meinen letzten zwei Fragen, weil die Zeit im Sauseschritt vergeht, wieder zurück zum Buch. Das heißt Freipass. Freipass ist ja was Schönes. Sich frei bewegen, frei passen, den Ball zuspielen, neue Ideen entwickeln, Überraschendes. Da findet man wunderschöne kleine Anekdoten auch. Zum Beispiel, als Grass ein Gedicht geschrieben hat, ging Frank Schirmacher, der auch verstorbene Herausgeber der FAZ, zum damals todkranken Marcel Reich-Ranitzky und sagte, um ihn zu wecken, der Grass hat mal wieder was angestellt. Ist es so, dass dieses Leben mit einer großen Bedeutung, das Sie haben, Sie haben auch viele Feinde gehabt, die ganze Zeit über, und Sie waren immer umstritten, dass Sie jetzt in der Summe des Lebens sagen, es hat sich alles gelohnt, es war richtig?
Naja, es gab Versuche, mich mundtot zu machen. Und das ist, wie Sie hören, nicht gelungen. Und das vermittelt mir eine gewisse Genugtuung. Nicht? Die drei, die Sie genannt haben, Radas zählt auch dazu, sie haben sich kritisch mit meinem Werk befasst und oft unter der Gürtellinie. Ich vermisse sie alle drei, weil das doch auch ein lebendiges Mittel war, im Streit zu sein Und es wächst eigentlich kaum etwas nach. Das Feuilleton in der FAZ ist kaum noch wiederzuerkennen nach dem Tod von Schirrmacher.
Sie sehen ein sehr lebendiger, sehr kämpferischer, sehr engagierter Günter Grass mit seinem dänischen Übersetzer Per Ørgaard. Vielen Dank.
Ja, ich wollte noch, wenn Sie erlauben, noch einen Satz dazu sagen. Ich möchte mich bei Per Ørgaard und bei Dieter Stolz und bei meinem Verleger Christoph Links bedanken, dass Sie dieses wunderbare Buch zusammengestellt haben. Es in dem Schlussteil zum Beispiel eben auch Beiträge zur gegenwärtigen Lage, auch zur Russland-Situation von dem Schriftsteller Ruge, der Russland nun wirklich kennt. Und ich wünsche diesem Buch viele Leser.
Wunderbar.